Gott, mein Herr, es ist mir ernst, dies Lied ist dir geweiht. Die Harfe und der Psalter klingt, bevor der Morgen graut. Ich will dir danken unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Gott, mein Herr, erhebe dich, deine Ehre füll das Land. Hilf mir mit deiner rechten Hand und höre mein Gebet. Ich will dir danken unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der reicht, so weit der Himmel ist. Gott, mein Herr, du stehst mir bei, den Menschen helfen nicht. Mit dir will ich mein Leben bauen, du kämpfst und siegst mit mir. Ich will dir danken von kann. Ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Schön, dass Gott in unserer Mitte ist. Ja, ich will dir danken. Wofür eigentlich? Wenn ich in meine Woche zurückschaue, gab es zwei Highlights. Ich war diese Woche viel mit der Jugend unterwegs, mit der älteren Jugend, also mit den 15-, 16-Jährigen hat man hier einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im Gemeinschaftshaus. Und gestern war ich mit den Jüngeren, so den 12-, 13-Jährigen beim Klettern. Und da bin ich dann immer heilfroh, wenn alle wieder im Auto sitzen, beziehungsweise wenn ich sie daheim rauslasse und es sind alle gesund. Ja, das ist immer ja so eine Sache. Ich meine, ich bin Profi, es ist bei mir noch nie was passiert und trotzdem bin ich jedes Mal froh und dankbar, weil Thema Aufmerksamkeit und immer am Ball bleiben ist da dabei ganz wichtig. Sonst macht es halt plötzlich plumps und man hat einen wüsten Fleck auf dem Boden. Nein, ich bin froh und dankbar für sowas und die Jungs waren gestern toll dabei. Das war eine schöne Geschichte. Und dann gäbe es noch vieles andere zu erzählen aus der Woche, wo ich dankbar für sein kann. Aber das waren so meine zwei persönlichen Highlights. Und wenn ihr jetzt da wärt, könntet ihr vielleicht auch das eine oder andere erzählen und weitergeben. Ein Grund zum Danken und Gott loben gibt auch der Wochenspruch für die kommende Woche. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da sind wir jetzt mittendrin im Osterkreis. Letzte Woche haben wir es noch intensivst gefeiert, die Auferstehung Jesu und den Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Mit diesen Gedanken wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen Gottes des Sohnes, der uns erlöst und im Namen Gottes des Heiligen Geistes, der uns tröstet und der uns verbindet. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke für den heutigen Morgen. Danke, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist und dass du heute uns berühren möchtest. Mach du unsere Herzen offen, unsere Gedanken weit, dass das, was wir heute hören in den Liedern, dass das, was wir gemeinsam singen, wie wir dich loben, dass das in unseren Herzen ankommt. Öffne unsere Gedanken für die, unseren Geist für die Predigt, dass auch das in unsere Herzen durchrutscht und dass vom Hören zum Annehmen und zur Tat kommt. Stell du heute Morgen deine Engel um uns, behüte und bewahre du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Befiehl du deine Wege, wollen wir zusammen ein paar Verse singen.
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Dein ewge Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade, dem Sterblichen geblüht. Und was du dann erlesen, das treibt du starker Held und bringst zu Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein guter Fürst und wird sich so verhalten. beten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Gott das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat.
Schön, mal wieder hier im hessischen Teil Thüringens zu sein oder so ähnlich. Ganz im Westen, naja, nicht Hessens, sondern des Thüringer Gemeinschaftsbundes. Der griechische Dichter Hesiod hat um das Jahr 700 vor Christus gelebt. Und er hat eine Geschichte verfasst, die bekannt geworden ist, nämlich die der Pandora und ihrer Büchse. Die Vorgeschichte ist fast kompliziert, wie immer, wenn es um griechische Götter und ihre Intrigen geht. Aber für heute genügt, dass laut dieser Geschichte Pandora von den Dichtern eigens erschaffen würde, um mit ihrer Büchse die Menschheit zu verführen und zu bestrafen. Und so hat angeblich Zeus im griechischen Pantheon Pandora beauftragt, den Menschen diese Büchse zu schenken und den Menschen mitzuteilen, dass die Büchse unter keinen Umständen geöffnet werden dürfe. Was passiert ist, wenig überraschend einerseits, dass Pandora aber die Büchse öffnet. Und dass daraufhin aus dieser Büchse alle Laster und Untugenden der Welt entweichen und die Welt erobern. Vorher, so die Geschichte, hat die Menschheit keinerlei Übel gekannt. Keine Mühen, keine Krankheiten, selbst der Tod war unbekannt. Das einzig Positive, das diese Büchse enthielt, war die Hoffnung. Aber bevor die auch entweichen konnte, wurde die Büchse wieder geschlossen und so wurde die Welt ohne die Hoffnung ein trostloser Ort. Nicht der ursprüngliche Verfasser dieser Geschichte, Hesiod, aber andere behaupten dann, die Büchse sei ein zweites Mal geöffnet worden. Und auf diesem Weg habe dann die Menschheit die Hoffnung kennengelernt. Und immerhin sei durch die Hoffnung die Welt kein so völlig trostloser Ort mehr. Friedrich Nietzsche hat einen etwas anderen Blick auf die Hoffnung. Er hält die Hoffnung für das größte Übel. Er schreibt unter der Überschrift »Die Hoffnung« Pandora brachte das Fass mit den Übeln und öffnete es. Es war das Geschenk der Götter an die Menschen, von außen ein schönes, verführerisches Geschenk und Glücksfass genannt. Da flogen all die Übel, lebendige, beschwingte Wesen heraus und von da an schweifen sie nun herum und tun den Menschen Schaden bei Tag und Nacht. Ein einziges Übel war noch nicht aus dem Fass herausgeschlüpft, da schlug Pandora nach Zeus' Willen den Deckel zu und so blieb es darin. Für immer, so Nietzsche, hat der Mensch nun das Glücksfass im Hause und meint, Wunder, was für einen Schatz er in ihm habe. Es steht ihm zu Diensten, er greift danach, wenn es ihn gelüstet, denn er weiß nicht, dass jenes Fass, welches Pandora brachte, das Fass der Übel war, und er hält das zurückgebliebene Übel für das größte Glücksgut. Es ist die Hoffnung. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch, auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer wieder von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. So Nietzsche. Und es ist natürlich denkbar, dass Nietzsche den Text kannte, über den ich gleich noch reden will, den ich gleich noch lesen will, und dass er sich bewusst davon abgrenzen wollte. Gut möglich, dass er genau das nicht will, was Christen unter Hoffnung verstehen. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, auf die wir uns jetzt gründen. Damit haben wir Grund, uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes zu rühmen. Mehr noch, wir rühmen uns auch der leidvollen Schwierigkeiten. Denn durch Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht im Stich. Denn durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte mich, ehrlich gesagt, in früheren Jahren gegen so einen Text gesträubt. Und auch heute noch geht das nicht so furchtbar leicht runter. Mich leidvoller Schwierigkeiten zu rühmen? Also das Leiden zu loben? Ernsthaft nach dem Motto, gelobt sei, was hart macht? Nein, damit ist man bei mir irgendwo dann doch an der falschen Adresse. Wenn Hoffnung nur durch Leiden wächst, will ich das dann überhaupt? Und überhaupt, stimmt das denn? Und ist das nicht genau das, was Nietzsche im Grunde meint? Redet der Apostel Paulus hier nicht genau der Hoffnung das Wort, die im Grunde ein grausamer Selbstbetrug ist? Ist es nicht gnädiger, die Hoffnung aufzugeben, wo ehrlich nichts zu hoffen ist? Wozu zur Hoffnung ermutigen, anstatt sich mit der Realität abzufinden? Wieso so tun, als müsse das Elend doch erträglich sein und als müsse es früher oder später doch ein Ende haben, wenn im Grunde genommen eigentlich klar ist, dass am Ende nur der Tod steht, dass die Hoffnung zwar zuletzt, aber eben doch irgendwann stirbt. Denn ist das nicht unsere Realität? Unsere Erfahrung in dieser Welt? Was haben wir heute vor 2 Monaten noch gehofft? Noch gehofft, dieser Krieg ließe sich abwenden. Putin werde es schon nicht so weit kommen lassen, einen Krieg anzuzetteln. Bis heute sind wir nicht direkt Kriegspartei, aber es ist Krieg in Europa, egal wie Putin das Ding nennt. Ich bin inzwischen ganz gut in Erfurt angekommen. Ich bin hier und ich meine auch über Erfurt hinaus ganz gut gelitten. Aber ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, an 2 Stellen vorher schon, wo ich nicht bleiben konnte. Wir mussten in Brasilien gehen, nicht weil wir weg wollten, sondern weil ich unserem einheimischen Partner nicht brasilianisch genug war. Und dann kamen wir in die Pfalz und dachten, wir seien am richtigen Platz, fühlten uns angekommen und angenommen. Und dann? Und könntet nicht ihr auch Geschichten erzählen? Von enttäuschten Hoffnungen? Geschichten, die eben nicht gut ausgegangen sind? Von Beziehungen, die endgültig zerbrochen sind? Von Arbeitsstellen, die nicht wieder zu kriegen sind? Von Krankheiten, die nicht geheilt wurden? Von Kämpfen, die ihr verloren habt? Wär's da nicht ehrlicher und am Ende dann auch einfacher, das mit der Hoffnung einfach sein zu lassen? Und sich gar nicht erst der Illusion hinzugeben, es könnte alles wieder gut werden. Ich kenne dieses Gefühl jedenfalls nur zu gut, diese Überzeugung, dass es gescheiter wäre, sich keine Hoffnungen mehr zu machen, sondern sich eben mit dem Unausweichlichen abzufinden, mit der Erkenntnis, dass es einfach nicht besser werden wird. Ich erspare uns allen für heute die Details, aber es gab in unserer Ehe über viele Jahre hinweg ein Thema, bei dem ging es mir genauso. Was soll ich noch in dieses Thema, nicht in die Ehe insgesamt, was soll ich noch in dieses Thema investieren, noch irgendeinen Gedanken drauf verschwenden, wenn der am Ende genau das ist, verschwendet? Was soll ich da noch hoffen? Ich gebe lieber auf, wie gesagt, nicht die Ehe als Ganze, sondern dieses Thema, das kostet mich am Ende zu viel Kraft. Es war einfach zu frustrierend. Ich kann Ihnen nicht sagen, was konkret dazu geführt hat, dass es heute anders ist. Es hat höchstwahrscheinlich sehr viel zu tun mit der viel größeren Weisheit meiner Frau. Heute ist es anders. Deutlich anders. Und ich bin dankbar, dass sie nicht aufgegeben hat. Aber das ist natürlich keine Garantie dafür, dass es immer so bleiben wird. Oder dass es nicht andere Themen geben könnte, die ähnlich entmutigend sind. Keine Garantie, dass mich solche Gedanken nicht wieder befallen werden. Es gibt in dieser Welt generell gar keine Garantien für absolut gar nichts. Zumindest für nichts, was wirklich wesentlich wäre. Nicht für Gesundheit, nicht für Sicherheit, nicht für Wohlstand, erst recht nicht für Beziehungen. Garantien gibt es keine. Begründete Hoffnung aber gibt es. Begründete Hoffnung gibt es. Und ich meine damit nicht die Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann von alleine wieder vernünftig wird. Nicht die Hoffnung, dass irgendwann alle Krankheiten ausgerottet sein werden, dass es keine Naturkatastrophen mehr gibt. Nicht die Hoffnung also, dass früher oder später doch irgendwie alles noch besser wird. Was ich meine, ist die Hoffnung, von der Paulus spricht. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die begründete Erwartung, dass Gott allem Leid ein Ende setzen wird, dass er eine neue Schöpfung hervorbringen wird, in der sich keiner mehr fürchten muss vor Krankheiten, Kriegen oder Naturkatastrophen. Es ist die begründete Hoffnung, dass auch wir mehr als nur vernünftig sein werden, dass wir zumindest in dieser Hinsicht sein werden, wie Gott ist, nämlich durch und durch voller Liebe, Freude und Frieden, voller Geduld, Freundlichkeit und Güte, voller Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Es geht um die begründete Hoffnung, dass die Kraft Gottes, die den gekreuzigten Jesus aus dem Grab geholt hat, dass auch die uns verwandeln kann und verwandeln wird. Es geht darum, dass diese Kraft Gottes in uns so wirkt und so prägt, dass wir in dieser Hinsicht tatsächlich sein werden, wie Gott ist. Das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Diese Hoffnung wächst aber vor allem in schwierigen Zeiten, tatsächlich in schweren Situationen. Sie hat ihren Ursprung natürlich in Tod und Auferstehung Jesu, im Frieden mit Gott, den Jesus dadurch hergestellt hat. Hoffnung entspringt der Gnade. Aber Hoffnung wächst erst dann, wenn wir uns auf sie verlassen müssen, wenn anderes nicht mehr hält. Das ist wie mit unseren Muskeln. Die wachsen, wenn wir sie gebrauchen, und sie verkümmern, wenn wir sie vernachlässigen. Das ist wie ein Mediziner einmal über die Leber gesagt hat, die wächst nämlich mit ihren Aufgaben. Ihre wichtigste Aufgabe hat die Hoffnung natürlich im Leiden, in Schwierigkeiten. Denn da brauchen wir sie doch. Wenn alles glatt läuft, wer muss da noch groß hoffen? Dann läuft doch alles, dann klappt doch alles. Hoffnung brauchen wir ja erst in den Schwierigkeiten, dann, wenn wir nichts mehr in der Hand haben. Dann, wenn alles, was wir noch tun können, ist, Geduld zu üben. Paulus hat schon recht. Wir lernen Hoffnung und wir lernen Geduld dann, wenn wir sie nötig haben. Ich spreche einigermaßen gut Englisch. Wisst ihr, wo ich es gelernt habe? In England, als ich mich nur noch mit Englisch verständlich machen konnte. Und so ist das auch mit der Geduld. Wir lernen sie nur, wenn wir sie wirklich brauchen. Dann, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Wer Geduld gelernt hat, der stellt fest, dass sich die Geduld und die Hoffnung bewährt haben. Dass es sich gelohnt hat, geduldig zu sein. Die Hoffnung nicht aufzugeben. Dass Hoffnung eben nicht das Übelste der Übel ist, sondern ein Geschenk des Himmels. Ja, Hoffnung richtet sich auf etwas, von dem noch nichts zu sehen ist. Drei Kapitel nach dem Text, den ich vorhin gelesen habe, schreibt Paulus denn auch, hoffen bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Es liegt also in der Natur der Sache. Hoffnung richtet sich immer auf etwas, was noch nicht Realität geworden ist. Oder was zumindest noch nicht so ganz Realität geworden ist. Oder höchstens teilweise. So wie das nächste Projekt in unserem Haus, in dem wir seit knapp 4 Jahren wohnen etwa. Da ist nach 4 Jahren die Kellertreppe immer noch blanker Beton. Aber es gibt konkreten Anlass zu der Hoffnung, dass sie mal fertig wird. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr, wer weiß. Dass schon eins nach dem anderen fertig geworden ist, zum Beispiel das Geländer für diese Treppe, das ist der Unterschied zwischen grundloser Hoffnung und begründeter Hoffnung. Denn Hoffnung hat Gründe. Christliche Hoffnung hat drei Gründe. Der simpelste Grund: Wir machen schon heute und hier bisher die Erfahrung, dass Gott uns hilft, dass er uns mit unseren Problemen nicht alleine lässt. Wir erleben, dass das Leid zwar groß sein kann, dass Gott aber immer noch größer ist. Er kann helfen und er tut es auch. Der zweite Grund: In der Auferstehung Jesu hat Gott Fakten geschaffen. Markus hat es vorhin erwähnt, Ostern. Seitdem der Tod Jesus wieder loslassen musste, seit der Gekreuzigte, auch der Auferstandene ist, seitdem hat die Hoffnung eine Grundlage. Jesus lebt, mit ihm auch ich. So geht Hoffnung. Weil der Tod Jesus nicht halten konnte, können wir davon ausgehen, dass auch jedes andere Grauen nur bis zum dritten Tag währt. Jesus hat den Tod überwunden. Er wird ihn wieder überwinden. Und der dritte Grund: Gott hat uns seinen Geist gegeben. Paulus schreibt ja im Text: Durch Gottes Geist hat er unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und mit Freude und Frieden, mit Geduld, Freundlichkeit und Güte, mit Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. So zählt Paulus im Galaterbrief die Frucht des Geistes auf. Die neue Schöpfung hat in der Auferstehung Jesu begonnen. Jesus ist der Erste, der in der neuen Wirklichkeit vom Tod auferweckt wurde. Und wenn er einst wiederkommt, dann werden wir ihm folgen. Aber die neue Schöpfung hat auch in uns schon begonnen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und der beginnt in uns, damit die neue Schöpfung zu verwirklichen. Ja, das scheint kaum viel mehr zu sein als ein kleiner Anfang, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, der in uns Neues entstehen lässt. Eben nicht zuletzt die Frucht des Geistes in uns entstehen lässt. Also Liebe, Freude und Frieden. Ergänzt um Geduld, Freundlichkeit und Güte. Dazu Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind Hoffnungszeichen. Es sind Hoffnungszeichen nicht, weil sie uns den Glauben an die Menschheit retten könnten, sondern weil in diesen Hoffnungszeichen die neue Realität, auf die wir hoffen, schon sichtbar wird. Ja, oft nur in winzig kleinen Ansätzen, aber sie wird sichtbar. Was wir erwarten, worauf wir hoffen, das hat schon angefangen. Unsere Hoffnung hat Gründe. Sie hilft uns, das Ziel im Blick zu halten. Hoffnung ist eben kein mieses, sadistisches Spiel der Götter. Hoffnung ist Gottes Geschenk an seine Kinder. Sie ist unsere begründete Erwartung, dass Gott handeln wird. Hoffnung braucht und Hoffnung hat gute Gründe. Aber sie wächst vor allem dann, wenn sie gebraucht wird. Dann lernen wir Geduld. Dann bewährt sich Hoffnung. Gott sei Dank. Amen.
Thank you.
zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt.
Ja, Jesus, du lebst. Meine Hoffnung für all das, was in dieser Welt geschieht, was in Europa gerade passiert. Du bist meine Hoffnung für das, was in meinem Alltag mir begegnet. Was ich denke, was ich fühle, was ich rede und was ich tue. Du hast den Abgrund, die Trennung überwunden. Dein Tod, auf diesen Sieg darf ich mein Leben bauen, das darf die Grundlage sein. Danke dafür. Meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Ziel. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich hier gleich Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Jesu, meine Freude. In Jesaja 49 lesen wir: Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Egal, was ich tue, was ich erlebe, egal, was ich durchmache oder wie oft ich versage. Sogar dann, wenn ich Gott wieder den Rücken zuwende, darf ich wissen, dass Gott mich nie vergisst. Jeden Tag denkt er an mich. Jeden Tag warten seine Wunder und sein Segen auf mich. Jeden Tag macht Gott Pläne für mich und jeden Tag möchte er mich beschenken, mir nahe sein und mit mir eine lebendige Beziehung pflegen. Gott denkt immer und immer wieder an jeden Einzelnen, an dich und an mich. Und damit er sich an mich erinnert, hat er sich eine Notiz gemacht. Er hat sich meinen Namen in seine Handfläche eingezeichnet. Er hat sie unauslöschlich eingraviert. Man kann also sagen, Gott hat sich ein Tattoo mit meinem Namen stechen lassen. Von dem Moment an, als ich mich entschieden habe, an ihn zu glauben, seitdem denkt Gott an mich und wird mich nie mehr vergessen. Denn er ist begeistert von mir. und von dir. Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Und deshalb lasst uns diesen Gott immer wieder anbeten. Jesus, unseren Herrn und König. Ihn, der Weg, die Wahrheit, das Leben und der gute Hirte ist.
Jesus, Weg der Wahrheit, der zum Vater führt. Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht, das der Welt Dunkel erhellt. So bist nur du, König Jesus. Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt, der auch das Verirrte nicht verloren gibt. Voller Geduld, trotz unserer Schuld. So bist nur du, König Jesus. Jesus, unser Leben, stärker als der Tod. Du hast dich gegeben als das Himmelsbrot. Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut. So bist nur du, König Jesus. Jesus, Herr der Herren in der Himmelswelt, der die Macht auf Erden fest in Händen hält. Autorität, die ewig steht. So bist nur du, König Jesus.
Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm. Du bist das Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Zuflucht und Stärke, Du bist meine Hilfe in Not. Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben. Du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Du bist meine Hilfe in Not. Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben. Du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle. Du liebst mich so, wie ich bin. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle. Du liebst mich so, wie ich bin. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Du bist meine Hilfe in Not. Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben. Du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer. Du bist mein Herr und mein Gott. Amen.
Und ihr dürft gern dazu aufstehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Gott mit euch, bis wir uns, wer weiß wann, wiedersehen.
Vielleicht noch zwei Dinge. Das stand zwar vorhin schon alles da bei den Bekanntmachungen, aber irgendwie habe ich gedacht, es ist mir nochmal wichtig, euch das zu sagen. Nächsten Samstag. Ich empfinde es als, wir haben einen Gemeindetag hier ab 9 Uhr, aber offiziell heißt es Arbeitseinsatz. Auch wenn ihr älter seid, ihr seid herzlich willkommen. Jeder tut das, was er kann. Mit der Kraft, die er zur Verfügung hat. Aber ich finde es wichtig, dass wir zusammen sind, dass wir Zeit zusammen haben. Da finden so tolle Gespräche beim Staubwischen oder Aufräumen statt. Gerade nach den letzten 2 Jahren finde ich das total wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen. Fürs Mittagessen ist gesorgt. Es wäre nur super, damit ich die Größe des Topfes auswählen kann, dass wir bis Donnerstag wissen, wer kommt. Ab 9 Uhr geht's hier los. Am Sonntag, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, wir feiern wieder zusammen Gottesdienst um 10 Uhr. Es ist keine Anmeldung mehr notwendig. Aber um 10 Uhr ist wieder Gottesdienst. Um halb 10 gibt es bestimmt schon einen Kaffee, hätte ich beinahe gesagt.